ich freue mich sehr, wenn ich hier so in die Runde schaue, mal wieder hier zu sein und hier zu stehen. Ich habe mich gefragt, wie ich das wohl so empfinden werde, aber ich muss sagen, das finde ich gut und es ist ja irgendwie ein bisschen ungewohnt vielleicht, aber auf der anderen Seite ist es dann doch auch sehr vertraut. Ne? 11 Jahre sind doch einfach eine lange Zeit und auch wenn wir jetzt gut 2 Jahre nicht hier gewesen sind als Familie, so schnell vergisst man das nicht und lässt das auch nicht hinter sich. Insofern freue ich mich, euch wiederzusehen. Viele bekannte Gesichter, an die ich mich noch gut erinnere. Das ist sehr schön, aber es sind auch unbekannte Gesichter da. Und es zeigt ja auch, dass ihr ja eine lebendige Gemeinde seid, ne? Und Gott mit euch weiterhin so arbeitet. Das ist wirklich wunderbar, auch das zu sehen. Wir sind als Familie jetzt am Freitagabend hier hergekommen nach Borken, nach einer ziemlich langen Fahrt. Das lief ziemlich schlecht, aber ja, das soll man auch erwarten, ne? Wenn man am Ferienbeginn bei uns in Baden-Württemberg eben startet. Aber wir waren letztendlich irgendwann hier und haben uns gefreut und einen guten Samstag gestern verlebt, so dies und das erlebt, ein paar Leute getroffen, aber die Zeit war dann auch schnell vorbei und insofern ist es schön, jetzt auch nochmal hier zu sein und diesen Gottesdienst so mit euch zu feiern und zu erleben. Ja, und nachher fahren wir schon wieder zurück. Ne? So ist das halt. Ja, ich habe euch natürlich auch eine Predigt mitgebracht und ich möchte sie einführen mit einer kleinen Begebenheit oder mit etwas, was ich gelesen habe. Ich habe davon gelesen, von einer Nachricht, die kam im letzten Sommer irgendwann, konnte man das nachlesen, dass im sogenannten Badewannenmordprozess der wegen Mordes angeklagte Manfred Genditzki in einem Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen wurde. Das gibt es ja nicht so oft, aber in diesem Fall war das so. Man hatte diesem älteren Herrn, 63, naja, mittelalt war er, man hatte ihn vorgeworfen, 63, die Bewertung überlasse ich euch. Man hatte ihm ursprünglich vorgeworfen, im Jahr 2008 eine 87 Jahre alte Rentnerin in einem Streit geschlagen und dann in ihrer Badewanne ertränkt zu haben. Und der gute Mann saß wegen dieser vermeintlichen Tat bereits 13 Jahre und 6 Monate in Haft, bevor dann schließlich dem Landgericht München erhebliche Zweifel an der Täterschaft kamen. Und so war dann auch mit diesem Freispruch gerechnet worden, da selbst die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer auf Freispruch plädiert hatte. Und als dann der Freispruch endlich verkündet wurde, da begann im fast vollbesetzten Gerichtssaal, also vielleicht ähnlich voll wie hier heute, da begannen dann manche Zuschauer an zu weinen vor Rührung. Und die Kinder des Angeklagten, sie waren auch da und sie weinten ebenfalls und sie umarmten sich. Und der Angeklagte selbst sagte abschließend voller Erleichterung, das war's. Was für eine Erleichterung. Nach einer so langen Zeit freigesprochen. Freispruch statt Gefängnis. Freiheit statt Verurteilung. Eine ganz bewegende Begebenheit. Ich habe euch einen kurzen Text mitgebracht aus der Bibel, aus einem meiner liebsten Kapitel in der Bibel, aus Römer 8. Da geht es so um Worte, von denen ich sagen würde, die müsste eigentlich jeder Christ gut kennen. Wir haben in unserer Gemeinde in Tuttlingen eine Predigtreihe gehalten, oder ich habe eine gehalten, über dieses ganze Kapitel. Das würde uns jetzt heute hier überfordern, das wäre ein bisschen zu viel und ich möchte mich deshalb beschränken auf die ersten 4 Verse, denn es sind auch die wichtigsten, finde ich. Die sind super wichtig und super zentral. Und ich glaube, vielleicht diejenigen von euch, die über die Jahre vielleicht mal bei mir im Taufkurs gewesen sind, die erinnern sich vielleicht daran, dass ich auf diesen Versen auch ein bisschen herumgeritten bin. sie immer wieder erwähnt habe, weil ich sie für so zentral und so wichtig halte. Denn Paulus beginnt dieses Kapitel 8 mit einem echten Paukenschlag. Er schreibt: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es geht also um diese Freiheit. Es geht um die Freiheit, die Jesus Christus und der Glaube an ihn beschert. Es geht um Freiheit statt Verurteilung. Es geht um Freiheit statt Verdammnis. Und so habe ich das Thema dann eben auch genannt. Freiheit statt Verdammnis. Und ich wünsche uns das sehr, ich wünsche das euch sehr, dass ihr etwas spürt auch von der Erleichterung, die in diesen Worten steckt. Freigesprochen zu sein, statt Verdammnis zu erleben. Dass wir davon tief bewegt werden, denn der Unterschied ist ja zu diesem Mann, den man fälschlicherweise angeklagt hatte. Der Unterschied ist ja, dass wir eben im Gegensatz zu ihm keineswegs unschuldig sind vor Gott. Und dennoch schenkt uns Gott das und sagt uns das zu: Freiheit statt Verdammnis. Das ist das Besondere, das ist das Wunder daran. Und ich lese uns jetzt mal den Predigttext. Also Römer 8, Vers 1 bis 4, wer das mitlesen will, darf es gerne tun. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Der Weg zur Freiheit, das lesen wir hier ganz deutlich, das ist Jesus Christus. Er allein. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist dieser Grundsatz, dieser ganz wichtige Grundsatz, den Paulus hier am Anfang dieses Kapitels legt und mit dem er dieses kraftvolle Kapitel beginnt. Und er setzt darin voraus, was er andernorts schon klar erklärt hat und was uns, glaube ich, auch geläufig ist. Er setzt voraus, dass wir Menschen Sünder sind. Er setzt also voraus, dass es uns an Gerechtigkeit und Vollkommenheit mangelt und dass wir unter Gottes Verdammungsurteil stehen. Und im Kapitel zuvor, da hat er das beklagt, dass er selbst, obwohl er ja eigentlich das Gute will und dass ihm das Gute ja wichtig ist und an ihm und es liegt ihm am Herzen, also er will das und trotzdem erlebt er es so, auch der Paulus, dass er immer wieder scheitert. Und er sagt, und ich glaube, da können wir uns gut einreihen, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wer kennt das nicht? Ich, elender Mensch. Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Also er spürt das so. Er spürt das an seinem eigenen Erleben und an seinem eigenen Leib. Ich brauche Befreiung. Ich brauche Befreiung, ich brauche hier Rettung. Wir brauchen Befreiung. Man kann es sich ja vorstellen. Vielleicht mit einem ganz simplen Beispiel. Du befindest dich in einem hohen Haus, fünfter Stock meinetwegen, und es brennt. Das Feuer wütet im ganzen Haus, der Flur ist versperrt, die ganze Etage steht in Flammen. Giftige Rauchwolken, sie ziehen schon auf, sie ziehen vielleicht schon in das Zimmer, in dem du dich noch befindest, hinein. Und es gibt nur einen Ausweg, aus dem Fenster zu springen, in das Sprungtuch der Feuerwehr, was sie ausgebreitet hat, unten im Hof. Endlich zu springen. Und vielleicht hast du Höhenangst. Oder du befürchtest, wenn ich da jetzt springe, ja, vielleicht breche ich mir was. Ich glaube, das kommt auch vor. Aber letztendlich spielt das doch keine Rolle. In dieser Situation ist der Sprung in das Tuch hinein die einzige Option. Ist die einzige Möglichkeit. Der einzige Weg zur Rettung. Und so ist es hier auch. Jesus Christus, an ihn persönlich zu glauben, das ist dieser eine Weg zur Freiheit. Es mag andere Wege geben, ne, die uns angeboten werden. Wir haben so ein bisschen gehört in der Begrüßung eben, wo uns das versprochen wird, in Aussicht gestellt wird. Aber eigentlich sind das Irrwege und es gibt einen Weg allein. Jesus Christus, auf ihn zu vertrauen, auf sein stellvertretendes Sterben und Auferstehen, darauf meine Hoffnung zu setzen, das ist der einzige Weg zur Freiheit, ihn anzunehmen. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Und wenn du heute nur eins verstehst, vielleicht in dieser Predigt, und dir alles andere zu kompliziert erscheint, oder wenn du dir nur einen Gedanken so merken kannst und nur einen Gedanken mitnehmen kannst, dann nimm diesen Gedanken jetzt mit. Jesus Christus ist der einzige Weg zur Freiheit. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist der Kern, das ist der Hauptpunkt, das ist dieser frohmachende Grundsatz, das ist dieser Vers, den kann man eigentlich auch immer auswendig lernen. Der ist nämlich absolut und unbeschränkt gültig. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Vergiss das niemals. Denn es mag sich alles ändern auf dieser Welt und um uns herum. Und vielleicht kannst du so zurückschauen und du denkst, ja, vor 10 Jahren, meine Lebensverhältnisse, sie waren völlig anders als heute. Hat sich vielleicht ganz viel gewandelt so. Oder du schaust auf die Gesellschaft und denkst dir, Mensch, da ist so viel Bewegung drin. In dem, was man heute denkt, was man für gut hält oder auch nicht. Regierungen kommen, Regierungen gehen, Staaten kommen, Staaten verschwinden, neue Technologien werden entwickelt, andere verschwinden wieder. Wer kennt schon noch eine Diskette heute? Und die Nachrichten von heute sind morgen schon vergessen. Also unsere Welt, die ist ja im permanenten Wandel, da ist ganz viel Bewegung drin, aber dieser eine Grundsatz hier, Römer 8, Vers 1, er gilt. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Jesus Christus, der Weg zur Freiheit. Und mir fiel auch so ein, meine Schulzeit, wir hatten immer so Lehrer gehabt früher, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber die sagten dann immer so Sprüche wie, wenn ich dich heute Nacht um 2:30 wecke und du schlaftrunken aufwachst, dann muss dieses oder jenes wie aus der Pistole geschossen kommen. Und dann sollte man irgendwie die PQ-Formel oder so ausspucken können. Also manche wissen vielleicht noch, was das war. Also, ihr Lieben, prägt euch diesen Grundsatz ein. Das ist noch viel wichtiger als jede mathematische Formel oder englische Vokabel. Diesen frohmachenden, diesen tröstenden, diesen grundlegenden Grundsatz, dieses zeitlose Wort. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist der Weg zur Freiheit, der einzige Weg. Und das muss selbstverständlich für dich sein und selbstverständlich für dich werden, so wie 2 + 2 = 4 sind. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Und jetzt habe ich genug auf diesem Grundsatz herumgeritten, glaube ich, dass ich euch auch einen Schritt noch weiterführen darf. Ich versuche das jedenfalls. Das Geheimnis der Freiheit, der Geist des Lebens. Jede These muss begründet werden. Warum ist das so? Ist das wirklich so? Und erst recht eine Behauptung wie diese, eine so steile These wie diese, muss begründet werden. Und so macht Paulus das auch in Vers 2. Denn läutet die Begründung ein. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also Paulus beantwortet die Frage nach dem Warum. Warum ist das so? Ist das wirklich so? Droht uns wirklich als Christen keine Verdammnis mehr? Oder ist das mehr ein frommes Wunschdenken? Die Begründung kommt. Ich bin als Kind in meiner Heimatstadt Hamburg immer gerne U-Bahn gefahren. Das hat mich immer schon fasziniert. Und ich bin auch immer gerne dann, wenn die U-Bahn kam, möglichst gleich ganz vorne eingestiegen, so in den ersten U-Bahn-Wagen. Warum? Man war direkt hinter dem Fahrer. Und dieser Bereich des Fahrers, der war vom Fahrgastraum, oder es ist immer noch so, der war nur durch eine Glasscheibe abgegrenzt. Also du konntest hineinschauen in den Führerstand des Fahrers und eben dem Zusehen dabei, wie er den U-Bahn-Zug steuerte. Und wenn du da so reinschaust, dann fällt dir eins auf. Mir ist es jedenfalls aufgefallen, als kleiner Junge sehr, sehr schnell. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen U-Bahn und Auto. Es gibt viele Unterschiede, aber einer ist sehr wesentlich. In der U-Bahn gibt es, wie in jedem anderen Zug, gibt es kein Lenkrad. Es gibt kein Lenkrad. Du musst nicht lenken. Du kannst nicht lenken. Denn die Richtung, in die der Zug führt, sie wird allein vom Verlauf der Gleise bestimmt. Und der Fahrer, der kann gerade mal Gas geben und bremsen und sonst hat er eigentlich nicht viel zu tun. Er hat keinen Einfluss darauf, ob es nach links oder ob es nach rechts geht. Wird die Weiche umgestellt, dann fährt der Zug in eine völlig andere Richtung, als wenn die Weiche nicht umgestellt wird. In diesem Vers 2, da beschreibt Paulus eigentlich etwas ganz Ähnliches. Wir Menschen werden, wenn wir gläubig werden, ähnlich wie der Zug auf ein völlig neues Gleis gesetzt. Da kommt also der Geist Gottes und er versetzt dich hinein in eine neue Sphäre. Mal die Details hier. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes und das Gesetz der Sünde und des Todes, das sind diese zwei Sachen, die werden hier gegenübergestellt. Ne? Gesetz des Geistes und Gesetz der Sünde und des Todes. Und Paulus meint es hier in beiden Fällen, sinnbildlich, also bildlich ist das Wort Gesetz hier zu verstehen. Er meint so viel wie die Gesetzmäßigkeit des Geistes. Das kommt auch in manchen Bibelübersetzungen ein bisschen deutlicher raus. Also die Gesetzmäßigkeit des Geistes, beziehungsweise die Gesetzmäßigkeit von Sünde und Tod. Und er will uns deutlich machen, da ist jetzt diese beträchtliche Veränderung passiert. Früher, als du Christus nicht kanntest, da lebtest du ja in diesem Bereich von Sünde und Tod, in dieser alten Sphäre. Und da bist du hilflos auch der Sünde verfallen. Römer 6 bis 7 beschreibt Paulus ja genau, wie das ist, ganz ausführlich. Da war Tod und Verdammnis dann dein unausweichliches Schicksal. Also da fuhr der Zug einfach hin, ne? Du kannst nichts machen. Wie aufs falsche Gleis gesetzt. Ohne Chance hier eine Möglichkeit zu finden, da auf ein anderes Gleis zu kommen, umzusteuern oder einen Ausweg zu finden. Und dann kommt eben der Heilige Geist, der kommt hinein in unser Leben und er nimmt dich und er versetzt dich hinein in einen neuen Bereich. Und du wirst auf ein neues Gleis gesetzt, befreit aus diesem Bereich des Todes, hineingesetzt in diesen Bereich des Lebens. Und da gelten andere Bedingungen. Hier gelten dann gute, das Leben fördernde Bedingungen. Es ist vielleicht wie, wenn du vom Mars plötzlich auf die Erde versetzt würdest. Ne? Mal so als Gedankenexperiment. Auf dem roten Planeten, da kannst du nicht leben. Ist nicht möglich. Dort ist der Tod die unausweichliche Folge. Kein Sauerstoff, nichts zu beißen, es ist einfach schlecht. Aber auf der Erde, umgeben von Sauerstoff, von Wärme auch, die fehlt da ja auch, von Nahrung, da kann der Mensch wachsen, da kann er gedeihen, da kann er aufblühen. Und das ist das Geheimnis der Freiheit. Der Heilige Geist kommt und er nimmt dich und er setzt dich auf ein neues Gleis, hinein in einen anderen Lebensbereich. An anderer Stelle erklärt Paulus das mal so, Kolosser 1 lesen wir das, Vers 13. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Das ist auch dieser Wandel, dieser Wechsel so zu spüren, zu lesen davon. Und in dieser neuen Sphäre, in diesem Reich des Sohnes, dort wo der Heilige Geist regiert, hier kannst du leben. Da kannst du gedeihen. Da kannst du dich entwickeln. Da kannst du aufblühen. Da kannst du dich entfalten. Hier kannst du deine Bestimmung finden. Hier kannst du aufatmen. Und das ist auch etwas Wichtiges, dass wir das so sehen, dass das ein guter, ein lebensfördernder Bereich ist, dieser Bereich des Heiligen Geistes, das Reich des Sohnes. Denn es ist manchmal so, ihr Lieben, manchmal wird auch das christliche Leben ja so ein bisschen verstanden, angesehen, als so eine Aneinanderreihung von Verzicht, von Verboten, von Einschränkungen. So nach dem Motto, alles, was irgendwie schön ist, was das Leben nett macht, das hat uns der liebe Gott verboten. Und natürlich ist das grundsätzlich schon völlig falsch. Gott möchte, dass wir seine guten Gaben genießen. Aber selbst dort, ich denke, selbst dort, wo uns vielleicht auch mal ein Weg versperrt ist und wo Gott sagt, hier bitte lieber nicht, hier bitte bleibt stehen, hier ist eine Grenze. Na, Gott, es gibt ja auch Gebote. Selbst dort tut Gott das nicht, um uns einzugrenzen, sondern vielmehr, um uns ein gutes Lebensumfeld zu schaffen und uns zu verhindern, dass wir wieder zurückfallen in diesen alten Bereich. In diesem Bereich des Gesetzes, der Sünde und des Todes, wo das Leben eingeht. Gott möchte, dass wir da bleiben, auf dem neuen Gleis, auf das er uns gesetzt hat. Das neue, gute Ziel vor Augen. Das ist das Geheimnis der Freiheit. Das meint Paulus, wenn er schreibt, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Jetzt kannst du leben hier, hier kannst du dich entfalten. Das Wunder der Freiheit, Gottes Tat, ein dritter Gedanke. Denn Paulus, er dringt hier noch tiefer ein mit uns in diese Materie und er fragt nach dem Wie. Wie geschieht Befreiung? Wie ist das vonstatten gegangen? Wie hat Gott dieses Wunder der Freiheit bewirkt? Und wir lesen in Vers 3, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Der Vers ist nicht einfach. Deswegen mal nach der Reihe nach. Ich versuche ein bisschen Licht ins Dunkel hier zu bringen. Der erste Satz, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Wenn Paulus hier jetzt von dem Gesetz spricht, dann meint er das Gesetz Gottes, das Gott seinem Volk gegeben hatte. Und dieses Gesetz, das war ein göttliches Gesetz. Es steckt voller göttlicher Weisheit. Es ist ein gutes Gesetz. Paulus selbst sagt es so, es ist ein heiliges Gesetz. Und trotz alledem war es zu einem nicht imstande. Eine Sache kann das Gesetz nicht. Es kann nicht Menschen retten. Das geht nicht. Es kann Menschen nicht aus dem Machtbereich der Sünde befreien. Das schafft das Gesetz nicht. Dazu ist es nicht imstande. Das Gesetz hat nicht die Kraft, unsere weltliche Gesinnung, und das ist, was mit Fleisch gemeint ist, das ist unser ganzes weltliches Denken und Trachten und Fühlen, unsere weltliche Ausrichtung. Das vermag das Gesetz nicht zu überwinden. Das geht nicht. Und es ist sogar im Gegenteil so, dass das Gesetz teilweise sogar noch kontraproduktiv wirkt an dieser Stelle. Denn als unser Leben noch von unserer eigenen Natur bestimmt war, Römer 7 steht das, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Die vom Gesetz geweckt wurden. Also es ist sogar noch kontraproduktiv. Das gute Gesetz Gottes, heilig und voller Weisheit, es kann eine Sache nicht uns retten. Martin Luther, er benutzt hier einen sehr treffenden Vergleich, um diese Wahrheit so ein bisschen anschaulich zu machen. Und ich habe mir den mal zu eigen gemacht. Er erzählt von einem kranken Mann. Also Stell dir vor, ein Mann ist krank und er möchte deswegen etwas Wein trinken, so hat man ja teilweise auch früher gedacht, um eben davon gesund zu werden. Also er denkt irrtümlicherweise, ne, so ab und zu ein guter Schluck, das richtet mich wieder auf, dann werde ich gesund. Und dann sagt Luther weiter, ja, jetzt stellt euch vor, er geht zum Arzt und der Arzt sagt ihm aber, nee, guter Mann, das ist der falsche Weg. Es ist unmöglich, dass der Wein sie wieder gesund macht. Im Gegenteil, vermutlich werden sie eher noch kränker werden. Aber wenn der Arzt das sagt, wenn er ihn vor dem Wein warnt in diesem Zusammenhang, dann verteufelt und verdammt er ja damit keineswegs den Wein grundsätzlich. Er kritisiert lediglich das falsche Vertrauen dieses Mannes auf den Wein als die passende Medizin jetzt für sein Leiden. Denn eigentlich braucht er eine andere Arznei, damit er wieder gesund wird und damit er dann auch wieder, wenn er gesund und aufgerichtet ist, dass er dann auch wieder, ja, zu gegebener Zeit auch mal sein Gläschen Wein trinken kann. So, sagt Luther, so braucht auch unsere verdorbene Natur eine andere Art von Medizin als das Gesetz. Obwohl es gut ist, obwohl es heilig ist, obwohl es voller göttlicher Weisheit steckt. Das Wunder der Freiheit, es braucht Gottes Tat. Dass Gott eingreift. Das ist die notwendige Arznei. Dass Gott handelt. Und das sagt Paulus danach dann nämlich. Gott hat auch gehandelt. Er ist ja nicht untätig geblieben. Er sandte seinen Sohn, so geht der Vers weiter, in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Also er macht uns deutlich, erinnert uns daran, was geschehen ist da vor rund 2000 Jahren, dass der ewige Sohn Gottes, der beim Vater in der Herrlichkeit thronte, der dort alles hatte, dem die Engel dienten, dass er sagte, ich begebe mich in die Niederung dieser Welt und ich werde Mensch. Und ich werde ganz Mensch, ein richtiger Mensch. Und er hat sich identifiziert mit den Menschen, mit dir und mit mir. Er ist ein ganz normaler Mensch geworden und er nimmt innerlich und tatsächlich in solchem Ausmaß an unserem menschlichen Schicksal teil, dass Paulus schreiben kann, dass Jesus in der Gestalt des sündigen Fleisches kam. Also wir haben einen Gott, daran erinnert uns Paulus an diesem Vers, wir haben einen Gott und wir haben in Jesus Christus einen Herrn, der sich nicht zu fein war, sich die Hände schmutzig zu machen, um uns zu retten. Sondern er ist gekommen und er ist ganz und tatsächlich in unsere tiefsten Abgründe hineingekommen. Das Wunder der Freiheit hat das gebraucht, die entschlossene und die sich selbst nicht schonende Tat Gottes. Und diese Tat Gottes, sie erreichte dann ihren Höhepunkt, als Gott die Sünde im Fleisch verdammte, so heißt es auch hier in diesem Vers. Paulus spricht also über das, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist, als Jesus Christus dort hingerichtet wurde. In einfachen Worten mal gesagt, die Sünde, sie bringt notwendigerweise den Tod hervor. Das ist ihre Wirkung. Der Sünde sollte es der Tod. Und Jesus, der selbst ohne Sünde war und den der Tod nicht bedrohte, weil er ohne Sünde war, er nahm dennoch diese todbringende Wirkung der Sünde auf sich. Bereitwillig und freiwillig. Stellvertretend hat er gesagt, soll es mich treffen. Und die Verurteilung und diese Verdammnis, die nach dem Gesetz der Sünde uns als Sünder hätte treffen müssen, wurde also an ihm, an Gottes Sohn, vollstreckt. Und sie wurde gerade dort vollstreckt, wo die Sünde ihren Herrschaftsbereich hat, nämlich im Fleisch. Im Fleisch. Und darum ist es so wichtig, darum ist es auch so entscheidend an dieser Stelle, dass Jesus leibhaftig und tatsächlich gestorben ist. Darum war sein Opfertod auch der notwendige Weg zur Versöhnung. Und an Jesu Tod vorbei gibt es keine Vergebung bei Gott. Und darum ist es ein gefährlicher Irrtum, wenn man meint, und man hört es ja auch immer mal wieder, dass Gott doch auch uns hätte so, einfach so vergeben können. Er hätte uns so einfach so vergeben können. Wozu denn das Opfer? Wird ja manchmal gefragt. und dann hätte es Jesu Opfertod doch gar nicht gebraucht. Aber nein, die Wirkung der Sünde ist der Tod und Jesus hat das auf sich genommen, dass eben gerade im Fleisch, in seiner Existenz als Mensch, ihn diese Wirkung der Sünde getroffen hat. Und so sind wir schließlich von der Todeswirkung der Sünde befreit, weil die Sünde schon das ihre bekommen hat. Vielleicht ein ganz schwacher Vergleich, ne? Wie bei so einem Blitz, der seine Energie irgendwo entladen muss, hat Christus ja wie so ein göttlicher Blitzableiter dies auf sich genommen. Und die Todeswirkung der Sünde ist bereits realisiert, nämlich an Jesus Christus. Das ist das Wunder der Freiheit, Gottes Tat. Und es brauchte diese Tat Jesu, der sich selbst nicht schonte, sondern der gesagt hat, ich trete an eure Stelle. Und da, liebe Geschwister und liebe Freunde, da möchte ich euch auch alle ganz persönlich fragen und ansprechen. Und euch so diese Frage auch mitgeben, ganz gleich, wie lange ihr schon hier in diese Gemeinde vielleicht kommt. Vielleicht seid ihr schon viel, viel länger hier, als ich es je war. Oder vielleicht seid ihr neu dazugekommen. Oder ihr seid sehr vertraut mit der Bibel oder auch nicht, das ist völlig egal. Die Frage ist, und die muss sich jeder stellen, die sollte sich jeder stellen, vertraust du mit Haut und Haar, mit deinem ganzen Innersten, mit deinem ganzen Herzen auf diese Tat Gottes? Glaubst du, bist du gewiss, dass dieses stellvertretende Sterben Jesu, dass es dich ein für alle Mal befreit hat und mit Gott versöhnt hat? Oder gleichst du diesem kranken Mann hier aus dem Beispiel Martin Luthers und vertraust du auf dich vielleicht, auf deine Leistung, auf irgendeine andere Arznei? Und diese Frage, die ist nicht trivial und bitte beantwortet sie auch nicht vorschnell, nicht einfach nur aus Gewohnheit. Nicht zu schnell wegschieben, diese Frage. Denn hier entscheidet sich alles, hier entscheidet sich, ob das Wunder der Freiheit, ob es auch auf dich persönlich, ja, ob es auch dich persönlich betrifft. Vertraust du auf Gottes Tat, dass Jesus die Todeswirkung der Sünde am Kreuz stellvertretend für dich erduldete? Dann, und nur dann, bist du frei. Zuletzt noch ein Ausblick. In Kürze, was ist denn eigentlich das Ziel der Freiheit? Paulus schreibt, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Ich will uns noch mal kurz an den unschuldig Verurteilten und nun endlich freigesprochenen Manfred Genditzki, so hieß der gute Mann, aus meinem Beispiel erinnern. Nach dem Freispruch hat man seinen Anwalt gefragt, dieser Prozess hat natürlich viel Interesse auf sich gezogen und er wurde dann eben von Journalisten gefragt, wie wird denn jetzt ihr Mandant in Zukunft seine neu gewonnene Freiheit nutzen? Und die Antwort war, ja, er wird einer geregelten Arbeit nachgehen und Zeit mit der Familie und mit Freunden verbringen. Kurz gesagt, er wird die neue Freiheit nutzen. Er will sie gut nutzen. Und so soll es auch bei uns sein. Wenn Paulus das sagt, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist, dann meint er damit, dass wir unsere Freiheit nicht als Freifahrtschein zur Zügellosigkeit missbrauchen, sondern gerade weil wir frei sind und gerade weil da kein Verdammungsurteil des Gesetzes irgendwie wie so ein Damoklesschwert mehr über uns schwebt, und wir denken, oh, wann kommt es auf uns nieder? Gerade deswegen kann sich das Gesetz Gottes nun positiv in unserem Leben entfalten und auswirken. Als Kind Gottes weißt du ja, dein Wert hängt nicht von deiner Leistung ab. Auch nicht von deiner religiösen oder frommen Performance oder so. Du kannst nun entspannt, ohne Druck, ohne falsche Schuldgefühle, kannst du ganz entspannt auf Gott, auf seine Gebote, auf sein Wort blicken und du kannst dich dadurch leiten lassen. Und das ist keine neue Gesetzlichkeit, die da irgendwie durch die Hintertür kommt. Denn es heißt ja hier, dass die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde. In uns erfüllt würde. Also das ist eine Passivkonstruktion, ne? In uns erfüllt würde. Nicht aktiv formuliert, das ist so eine Passivkonstruktion. Und das macht klar, es ist nicht, bist nicht du, der das bewirken muss. Es ist Gottes Geist, der das ermöglicht und der das in dir bewirkt. Es ist Gottes Geist, der dann mehr und mehr dein Leben bestimmt. Es ist Gottes Geist, der dich mehr und mehr verändert, sodass wir Gott in unserem Denken, in unserem Reden und in unserem Handeln Ehre bereiten. Das, und das ist jetzt mal ganz kurz angetippt nur an dieser Stelle, das ist das Ziel der Freiheit, dass wir ein Leben zu Gottes Ehre führen können. So, jetzt zum Schluss, ganz zum Schluss. Wissen wir noch, mit welchem Paukenschlag Paulus dieses Kapitel begonnen hat? Wisst ihr es noch? Ja? Verdammungsurteil? Kein Verdammungsurteil, ja, ist ganz wichtig. Wer weiß den Vers noch? Ja? Vers 1. Genau, so ist es. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Freiheit statt Verdammnis. Und wenn du dir nur das eine hier merken kannst und dir sagst, ah, die ist dazwischen, ah, ich bin jetzt nicht ganz mitgekommen, ja, es ist kompliziert, dann merk dir diesen einen, merk dir diesen frohmachenden Grundsatz. Ich glaube, es ist einer der wichtigsten Sätze in der ganzen Bibel. Vergiss das nie, verdräng das nie, präg dir das ein, damit das wirklich sitzt. Damit du in schweren Stunden, wenn die kommen, und du vielleicht verzweifelt bist und niedergeschlagen bist und an allem zweifelst, damit du dich dann an dieser Wahrheit festhalten kannst und dich an diese Wahrheit klammern kannst. Ne? So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Damit du aber auch in den guten Stunden, in den Stunden der Leichtigkeit und Freude, und wenn du denkst, alles läuft so super und ich bin ja so ein toller Typ, dass du dann aber auch noch geerdet bleibst. Ne? Und auch nicht vergisst, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das brauche auch ich. Das gilt im Guten wie im Schlechten. Und das wünsche ich euch. Nehmt das mit, diesen Grundsatz, merkt es euch. Es möge euch verändern, es möge euch prägen, es möge euch Mut und Trost und Hoffnung und Freude schenken. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen.